Organisationsentwicklung – Hebel für mehr Performance von Julia Wittenhagen vom 21. August 2026. Wenn die Kosten steigen und die Nachfrage stagniert, ist es Zeit, interne Prozesse zu optimieren. Damit sind gerade sehr viele Unternehmen beschäftigt und so trifft das neue Buch der Berater André Häusling und Tilman Seidel einen Nerv. Herr Seidel, Sie haben mit Ihrem Kollegen André Häusling, der wie Sie der Beratung HR Pepper angehört, gerade das Buch Organisational Performance veröffentlicht. Was braucht es aus Ihrer Sicht, um Organisationen leistungsfähiger zu machen? Performance heißt für uns, die richtigen Dinge tun und sie richtig tun. Effizienz ist dabei nur ein Teil. Eine Organisation kann hocheffizient sein und trotzdem scheitern, weil sie am Markt vorbei produziert. Vier Faktoren müssen zusammenspielen: Effektivität, Effizienz, Innovation und Resilienz. Es geht uns nicht um eine KPI-Monokultur, die Performance auf Kostensenkung reduziert. Es geht uns darum, dass eine Organisation mitsamt ihren Menschen resilient ist, also widerstandsfähig in einer Welt mit fragilen Lieferketten und Marktbedingungen. Und dazu gehört auch Innovationsfähigkeit. Warum beschäftigen sich gerade so viele Unternehmen mit Performance? Haben sie in den guten Jahren versäumt, ihre Leistung zu optimieren? Oder haben sich die Anforderungen verändert? In guten Jahren verdeckt Wachstum jede Ineffizienz. Erst wenn das Wachstum ausbleibt, sieht man, was man sich alles geleistet hat. Der zweite Grund ist struktureller. Die meisten Organisationsstrukturen, mit denen Unternehmen heute arbeiten, wurden für eine Welt gebaut, die es nicht mehr gibt. Für vorhersehbare Märkte, klar erkennbaren Wettbewerb, stabile Geschäftsmodelle. Hier kommt vermutlich Agilität ins Spiel, die in den vergangenen Jahren für die Beratung HR Pepper, für die Sie arbeiten, das große Thema war. Agilität war nie das Ziel, sondern immer ein Werkzeug. Es ging bei Agilität darum, Organisationen handlungsfähig zu machen. Das ist in den vergangenen Jahren gründlich durcheinander geraten, bis Unternehmen Dailies eingeführt haben, ohne sagen zu können, wofür eigentlich. Wir haben deshalb einen Schritt zurück gemacht und gefragt, worum es eigentlich geht, um Leistungsfähigkeit. Agile Prinzipien sind darin enthalten, aber sie sind nicht mehr die Überschrift. Ihr wichtigster Rat im Buch ist, die Arbeit stärker an Ende-zu-Ende-Wertströmen auszurichten als am Organigramm. Wir schauen uns als Berater immer zuallererst an, womit das Geld verdient wird. Wer ist der Kunde, was hat er für ein Bedürfnis? Und was macht ihn am Ende so glücklich, dass er für die Leistung bezahlt? Welche Einheiten oder Personen sind am Prozess beteiligt? Wo sind die Übergabepunkte? Im ersten Schritt schreiben wir also die Wertschöpfungsprozesse auf mitsamt den Menschen, die daran beteiligt sind. Die Aufbauorganisation muss man am Ende nur verändern, wenn die funktionsübergreifende Zusammenarbeit nicht funktioniert, weil die Linie und die Hierarchie das Sagen haben und Konflikte schaffen. In vielen Unternehmen wird ja bereits funktionsübergreifend zusammengearbeitet. Wie verhindert man, dass in Teams außerhalb der Linie der ein oder andere sein Engagement drosselt, weil es nicht gesehen und honoriert wird? Das ist eine kulturelle Frage. Wenn die Leute aus ihren Disziplinen in einem virtuellen Team zusammenkommen, aber aufbauorganisatorisch in ihren Funktionsbereichen verankert sind mitsamt Belohnungssystemen und Benefits, darf man sich nicht wundern, wenn in diesem übergreifenden Team jeder sich selbst der Nächste ist. Wie löst man das Dilemma? Durch Teamziele. Und wenn man variable Anteile und Boni will, dann ist es wichtig, dass diese nicht von individueller Leistung abhängen, sondern von Gruppenleistung. Genauso kann man auf der Organisationsebene einen prozentualen Anteil versprechen, wenn die Unternehmensziele erreicht werden. Gleichzeitig müssen die Rahmenbedingungen stimmen für intrinsische Motivation. Genug Freiraum, um einigermaßen autonom zu handeln. Man muss das Gefühl haben, dass man sich weiterentwickelt, Kompetenzen erwirbt und gut eingebunden ist in Entscheidungen. Wie bewegt man seine Mitarbeitenden aus der Komfortzone in die von ihnen geforderte Performance-Kultur? Es muss klare Ziele geben und jemanden, der einfordert, dass sie gehalten werden. Das ist die eine Voraussetzung für eine Performance-Kultur. Psychologische Sicherheit liefert den Nährboden für den zweiten wichtigen Aspekt einer Leistungskultur: das Übernehmen von Verantwortung. Klare Erwartungen und Ziele müssen benannt werden und die Mitarbeitenden verstehen, dass sie dafür rechenschaftspflichtig sind. Nur dann ist es ihnen ein echtes Anliegen, auf Verschwendung, unnötige Bürokratie oder ineffiziente Prozesse hinzuweisen. Die hohe Verantwortlichkeit stellt sicher, dass diese Probleme ernst genommen und Verbesserungen konsequent umgesetzt werden. Kann es im Unternehmen parallel viele End-to-End-Prozesse geben? Ja, im Handel hat Frische einen völlig anderen Wertstrom als etwa das Trockensortiment. Tägliche Anlieferung, kurze Haltbarkeit, oft regionale Lieferanten, die Verderbsquote als ständiges Risiko. Beide Wertströme in dieselbe Prozesslogik zu zwingen, funktioniert nicht gut. Zweitens muss jeder Händler definieren, was Ende zu Ende für das eigene Unternehmen sein soll. Gehört die Logistik dazu? Die letzte Meile? Lieferdienste wie Flink oder Flaschenpost haben sie in ihr Geschäftsmodell einbezogen, andere Händler nicht. Inwiefern haben Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern die Chance, sich entlang ihrer Wertströme neu auszurichten? Der erste Reflex in großen Organisationen ist die Pilotierung in einem Bereich. Man baut eine Insel der neuen Welt und zieht dafür die Leistungsträger aus der alten ab. Die alte Welt muss weiterliefern, hat aber weniger Leute, und der Pilot gilt dort nicht als Lernfeld, sondern als Konkurrenz. Wenn die Wertschöpfungsketten eng verzahnt sind, ist ein gut vorbereiteter Stichtag für die komplette Umstellung meist reibungsloser als eine Insellösung. Nur wo ein Bereich als Landesgesellschaft oder Vertriebsschiene wirklich autark ist, da funktioniert Pilotieren. Der Handel hat davon mehr als die meisten Branchen. In Deutschland wächst der Output pro Erwerbstätigen pro Jahr nur um 0,3%. Ruht auf künstlicher Intelligenz berechtigterweise die ganze Hoffnung, wieder echte Produktivitätssprünge zu machen? Im Moment herrscht hier noch der wilde Westen mit vielen Einzellösungen. Das wahre Potenzial zeigt sich erst, wenn KI ganze Abläufe vereinfacht. KI macht Optimierung noch komplexer, weil wir planen müssen, welche Aufgaben von KI, von Agenten oder von irgendwelchen Predictive Analytics-Systemen übernommen werden können. Im Supermarkt sind heute die Kassen mit den Einkaufs- und Lagersystemen verbunden. In den nächsten Jahren wird das Thema Predictive Analytics noch präsenter. Personaler locken sie mit der Idee, dass man letztendlich die gesamte Organisation mit KI optimieren könnte, indem man sie als digitalen Zwilling nachbaut. Der würde simulieren, was mit den Rollen passiert, wenn man eine Ebene wegnimmt oder eine Funktion. Wann könnte es soweit sein? Ich glaube, dass das technisch schon gut möglich ist. Das Problem sind die Daten. Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiterdaten in mindestens drei Systemen. Stammdaten, Zeitwirtschaft und Entgelt sowie Talentmanagement und Lernplattformen. Plus die inoffizielle vierte Wahrheit. Excel-Listen in den Fachbereichen. Dieselbe Person taucht dann unter drei IDs, zwei Stellenbezeichnungen und gelegentlich zwei Eintrittsdaten auf. Wie soll die Maschine diese Abweichungen verstehen? Hinzu kommt die Frage, welche Daten es überhaupt braucht. Was glauben Sie, ein Zwilling bildet den Zustand der Organisation ab? Wer arbeitet tatsächlich mit wem? Wo liegen die Übergabepunkte? Wo staut es sich? Wie lange dauert eine Entscheidung? Wer spricht mit wem? Jenseits des offiziellen Organigramms. Aus Kalender- und Kommunikationsmetadaten, etwa Viva Insights in Microsoft 365, lässt sich längst rekonstruieren, wie eine Organisation wirklich arbeitet. Auf dieser Grundlage ließe sich simulieren, was passiert, wenn eine Ebene wegfällt oder eine Funktion neu geschnitten wird. Aber bei personenbezogenen Daten sind wir sofort bei Regulatorik und Persönlichkeitsrechten. Sentimentanalysen von Organisationskommunikation sind nicht pauschal verboten, aber mitbestimmungspflichtig und an eine klare Zweckbindung gebunden. Auf Individualebene wird das kein Betriebsrat mittragen, und das zu Recht. Aggregiert und anonymisiert ist es eine Frage der Betriebsvereinbarung. Innovationsfähigkeit verbinden Sie mit dem Begriff der multiplen Paradoxien. Ja, die Welt ist komplex und so müssen wir widersprüchliche Anforderungen erfüllen. Wir sollen als Organisationen globale Player sein, aber lokal alles genau verstehen. Wir sollen uns kontinuierlich verändern, aber so viel Stabilität liefern wie möglich. Für die Lösung solcher Paradoxien gibt es verschiedene Lösungen. Entweder wir machen das eine oder das andere oder wählen, sowohl als auch. Oder wir vereinen beides auf eine Art und Weise, dass wir daraus etwas Neues kreieren. Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen? Nehmen Sie die Sortimentssteuerung. Zentral eingekauft ist günstiger, das ist die Effizienzlogik. Lokal entschieden trifft den Geschmack im Einzugsgebiet besser, das ist die Effektivitätslogik. Wer nur zentralisiert, hat in Oberbayern dasselbe Regal wie in Hamburg-Altona und wundert sich über die Abschriften. Wer alles dem Markt überlässt, verliert Einkaufsmacht und Vergleichbarkeit. Die schlechte Auflösung ist der Kompromiss. 80% Zentrale, 20% Markt, und beide Seiten sind unzufrieden. Die bessere ist ein neues Design. Die Zentrale liefert nicht das Sortiment, sondern den Rahmen und die Daten, mit denen der Markt gute Entscheidungen treffen kann. Sie gibt nicht mehr vor, was ins Regal kommt, sondern wozu das Regal da ist. Aus einem Entweder-Oder wird eine Arbeitsteilung. Das meinen wir damit, aus dem Paradox etwas Drittes zu formen.